Herzlich willkommen zur Sendung Spiritualität. Auch herzliche Grüße an Radio Maria. Schön, dass Sie jetzt mit dabei sind. Gott, Quelle und Ursprung des Apostolats. Jesus, Apostel des ewigen Vaters. Das ist heute unser Thema. Darüber sprechen wir mit Pater Hans Burb. Er ist Palutiner, er ist Exerzitienmeister und uns aus Hochaltingen zugeschaltet. Pater Burb, herzlich willkommen.
Grüß Gott, Herr.
Dankeschön, dass Sie sich auch heute wieder die Zeit genommen haben, hier in der Sendung Spiritualität mit uns über dieses Thema nachzudenken. Sie haben einen Vortrag vorbereitet. Ihnen nun das Wort.
Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir versuchen ja jetzt schon seit Januar jeden Monat einen Aspekt der Spiritualität Vinzenz Palottis, meines Stifters, miteinander durchzudenken. Denn seine Spiritualität ist ja eine eigentlich Grundspiritualität der Kirche. Sie sollte eine Initiative sein für jeden Katholiken, jeden Glaubenden, dass er wirklich auch hier in der Beziehung zu Gott die Quelle der Kraft hat für sein Gesandtsein. Wir begehen ja gerade in diesem Jahr den 50. Jahrestag der Heiligsprechung Vinzenz Palottis und deshalb versuche ich halt jeden Monat einen Aspekt dieser Spiritualität Ihnen darzulegen, und zwar jetzt nicht einfach nur als Interesse, dass Sie wissen, aha, das war der Paluti und das ist die Gemeinschaft der Palutiner oder der Vereinigung des katholischen Apostolates, das ist die gesamte Gründung, sondern es geht um eine Spiritualität, die uns eigentlich befähigen sollte zu dieser Neuevangelisierung. Denn das war das Anliegen Palottis. Palotti wollte keine Gemeinschaft gründen. Er wollte etwas für die Kirche gründen. Er wollte in die Kirche eine Initiative geben. Und das ist eigentlich seine Gründung. Und so möchte ich heute einmal mit Ihnen nachdenken über die Quelle und den Ursprung des Apostolates. Quelle und Ursprung ist nämlich Gott selbst. Denn Apostolat kommt ja von Apostellein, das heißt senden, gesandt werden. Der Apostel ist der Gesandte, wenn man das wörtlich übersetzt. Darum sagt der Hebräerbrief, Jesus ist der Apostel des ewigen Vaters. Das ist ein Wort aus dem Hebräerbrief. Er ist der Gesandte des Vaters. Also die ganze Vollmacht, Kraft, Dynamis der Verkündigung Jesu, sein Apostolat, auch sein Tun, seine Werke, gründen in Vater, in Gott. Gott ist die Quelle und der Ursprung des Apostolates Jesu. Und diese Erfahrung machten die Apostel mit Jesus, ist auch Quelle und Ursprung unseres Lebens. Denn auch wir sind, wie Vinzenz Palotti sagt und wie das Vatikanum es dann bestätigt, als Getaufte und Gefirmte sind wir Apostel, Gesandte vom Vater, gesandt in die Welt, nämlich die frohe Botschaft, wie das Vatikanum es ausdrückt, in Wort und Tat, also in Wort und Leben, zu verkünden. Und darum möchte ich Sie jetzt einfach mal mitnehmen in diesen Gedanken. Gott ist die Quelle und der Ursprung unseres Apostolates. Heute sagen wir der Neuevangelisierung, die jedem von uns aufgetragen ist. Als erster Punkt, Jesus Christus, wie gesagt, wie der Hebräerbrief es nennt, gesandt durch den Vater, Apostel des Vaters. Schauen Sie, das Evangelium nach dem Apostel Johannes zeigt uns Christus als den, den der Vater gesandt hat. Das ist Apostel, das ist apostolisch, das ist Evangelisation. Den der Vater gesandt hat, und zwar, um uns ewiges Leben zu geben und die Welt zu retten, wie es in Johannes 3,17 heißt. Denn Gott hat den Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, und damit auch uns nicht, denn Jesus ist unser Modell, unser Vorbild, sondern er hat Jesus in die Welt gesandt, damit die Welt durch ihn gerettet werde. Nicht? Er ist gesandt, damit die Welt durch ihn gerettet werde. Und wir müssen auf Christus schauen, um dann zu erkennen, wie auch unser Apostelsein aussehen muss, worin es gründet. Dass es nicht aus unserer eigenen Machtvollkommenheit kommt. Dass wir nicht evangelisieren so mit unseren Methoden. Wir können so, wir machen da was. Da gibt es nichts zu machen. Die Quelle und der Ursprung der Evangelisation, Palotti hat es Apostolat genannt, nicht, ist Gott selber. Jesus ist gesandt vom Vater, um die Welt zu retten. Als Apostel des Vaters übernimmt Jesus und übermittelt Jesus der Welt die Worte des Vaters und die Lehre des Vaters, wie es in Johannes 8, 26 heißt. Nämlich, vieles habe ich über euch zu reden und zu richten, aber der mich gesandt hat, er ist also der Gesandte, der Apostel des Vaters, der mich gesandt hat, ist wahrhaftig. Und was ich von ihm gehört habe, rede ich zur Welt. Also er übermittelt die Worte des Vaters, die er vom Vater gehört hat, und die Lehre des Vaters, ganz eindeutig. Und das ist ebenfalls, ich darf immer wieder die Beziehung sofort zu uns bringen, nicht? Denn Palotti baut ja auf dem Beispiel Jesu auf. Jesus ist unser Modell, sagt er. Er ist unser Vorbild. Er hat vom Vater die Sendung, nicht aus sich selber. Und er redet, was er vom Vater gehört hat. Ja? Und so auch wir. Nicht? Wir hören, wir handeln, sprechen aus der Sendung, die der Vater uns in Taufe und vor allem Firmung gegeben hat. Mit einem Siegel haben wir dieses Amt bekommen. Nun, die Werke Jesu bezeugen, dass der Vater ihn gesandt hat. Die Werke Jesu bezeugen das. Im Kapitel 5, Vers 36, da heißt es, ich aber habe ein größeres Zeugnis als das des Johannes, denn die Werke, die mir der Vater zu vollbringen gegeben hat, eben diese Werke, die ich tue, legen Zeugnis für mich ab, nämlich, dass der Vater mich gesandt hat. Also die Werke, die Wunderwerke, all das, was er getan hat, sie bezeugen, dass der Vater ihn gesandt hat, dass es die Werke des Vaters sind. Das ist ganz wichtig. Weil wir immer, wenn wir Evangelisation hören, überlegen, ja, was müssen wir da tun? Genau auf Jesus schauen. Nicht? Worin besteht sein Apostolat, seine Evangelisation? Er bringt die Worte des Vaters, er vollbringt die Werke des Vaters, die bezeugen, dass der Vater ihn gesandt hat. Und so auch uns. Mit diesen Worten hat also Jesus alles über sich selbst gesagt. Er hat damit das Geheimnis seiner Gegenwart in der Welt offenbart. Er ist Gesandter. Er kommt nicht aus sich selbst. Ich habe nichts aus mir selber. Ich habe alles vom Vater, sagt er. Das ist das Erste. Jesus ist gesandt durch den Vater. Darin besteht sein Apostolat, seine Sendung. Zweitens, die Eigenschaften Jesu als Apostel des Vaters. Nicht? Was kann ich bei Jesus lernen? Welche Eigenschaft muss auch ich haben als Gesandter, als Apostel in der Evangelisation? Die Eigenschaften Jesu also, als Apostel des Vaters. Ein sehr wichtiger Aspekt des Lebens Jesu ist die Klarheit seiner Persönlichkeit und seiner Sendung. Die Klarheit, nichts Verwaschenes, eindeutig. Seine Sprache ist eindeutig und klar, nicht so durch die Blume, nichts Verwaschenes, jeder weiß, wo er dran ist. Das ist ein wichtiger Aspekt des Lebens Jesu, die Klarheit seiner Persönlichkeit und die Klarheit seiner Sendung, nicht von sich, vom Vater. Er sagt, der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Nicht? Er hat mich gesandt, gesalbt, bevollmächtigt und gesandt, damit ich den Armen eine gute Nachricht bringe, damit ich den Gefangenen die Entlassung verkünde und den Blinden das Augenlicht, damit ich die Zerschlagenen in Freiheit setze und ein Gnadenjahr des Herrn ausrufe. Heute hat sich das Schriftwort, das ihr eben gehört habt, erfüllt, bei Lukas 4, 18 bis 21. Heute hat sich das Schriftwort erfüllt. Er ist der Gesalbte und Gesandte vom Vater. Und als Gesandter hat Jesus zwei konstante Bezugspunkte in seiner Persönlichkeit. Zwei. Nämlich, er ist der Sohn und er ist der, den der Vater gesandt hat. Er ist der Sohn und der, den der Vater gesandt hat. Also das Bewusstsein, gesandt zu sein, gibt Jesus die Gelassenheit dessen, der weiß, dass es nicht seine eigene Wahl war, sondern dass er vielmehr einem erteilten Auftrag gehorcht. Das gibt Jesus diese Gelassenheit bis in den Tod hinein. Das gibt auch dem Apostel heute, jedem von uns, die Gelassenheit. Wenn Sie, wenn ich alles meine, selber machen zu müssen, nicht wie manche das heute so überlegen, ja, neue Evangelisierung, ja, was müssen wir machen als Gemeinde, als Pfarrgemeinderat und als Seelsorger, was müssen wir da machen? Und, verstehen Sie? Schauen wir drauf, Jesus. Wenn wir uns gesandt wissen, dann hören wir, was der Herr uns, oder ja, was wir von seinem Wort her, also von ihm her, den Menschen sagen sollen, nämlich das Wort Gottes verkünden. Das, was Jesus beim Vater gehört hat, was er uns gesagt hat. Wir hören ebenfalls auf dieses Wort des Vaters, das Jesus uns vermittelt hat, und versuchen den Menschen, das Wort Gottes klipp und klar zu verkünden. Das verlangt natürlich von uns allen, vor allem von den speziellen Verkündern, verlangt das auch eine Kenntnis des Wortes Gottes, dass sie das studieren. Dass sie wirklich studieren, auch von der Sprache her. Was wollte Jesus sagen? Was ist seine Aussage? Was bedeutet das? Dass wir ihm wirklich das, was der Vater uns gesagt hat, weitergeben. Da brauche ich nicht unter Druck kommen, das kann ich ganz gelassen sagen. Was Gott mit seinem Wort dann tut, evangelisieren, ist sein Problem, nicht meines. Meines ist, dass ich weiß, es geht nicht um das, was ich mache, sondern dass ich die Worte des Vaters weiter tue, dass ich die Werke des Vaters, die er durch mich tun will, im Sinn der Charismen, dass ich die einfach tue. Dass ich für Menschen bete, also Gott überlasse, was er dann tut. Und ich meine, ich muss mit Gewalt was machen. Also dieses Bewusstsein auch bei Jesus, nämlich gesandt zu sein, gibt ihm die Gelassenheit. Nicht? Wir sind auch wie er nicht aus eigener Wahl in diese Evangelisation hineingeführt, sondern wir haben einen erteilten Auftrag. Wir haben ein unauslöschliches Siegel in der Seele von der Firma, wo wir berufen sind zu Priestern, Königen und Propheten. Der Prophet verkündet. Und die ihm gewährte, die Jesus gewährte Autorität vom Vater her erlaubt ihm zu verkünden, dass er von einer anderen absoluten Autorität kommt. Schauen Sie, das gibt uns diese Sicherheit. Wir können von Gott her zu den Menschen sprechen. Wir verkünden nicht unsere eigene Weisheit, sondern die Weisheit Gottes. Und das gibt Jesus zum Beispiel einen tiefen Frieden. Ja, man kann sagen, es gibt ihm eine Stärke in der Not, wie man es bei ihm beobachtet. Es gibt ihm eine Beharrlichkeit. Also alles Eigenschaften, die ihm aus der Gewissheit erwachsen, dass sein Auftrag vom Vater kommt. Und daran sollen wir uns orientieren. Nicht? Und deshalb ist ein ganz wichtiger Punkt, alles, was ich tue, im Sinn des Apostolates, wo ich mit jemandem spreche, das kann ein normales Gespräch sein, nicht, wo Gott mein Wort benutzt, um in den Menschen etwas zu bewirken. Nicht, das muss nicht einmal ein frommes Wort sein. Es kann vielleicht ein aufmunterndes Wort sein, ein verstehendes Wort, ein Hinhörer auf die Not eines Menschen. Aber gleichsam mit der Liebe des Vaters, mit den Augen des Vaters schauen, den Menschen anschauen. Nicht etwas ihm Gescheites sagen wollen, sondern hören, was der Geist mir eingibt, was mir kommt. Also dieses Gesandtsein bei Jesus, wie auch bei uns, gibt uns diese Beharrlichkeit, diese Gelassenheit, diesen Frieden. Wir kommen nicht unter Druck. Wenn Sie unter Druck kommen als Apostel, dann stimmt was nicht, dann wollen Sie selbst was machen. Das sehen Sie bei Jesus ganz genau im guten Sinn als Vorbild. Als derjenige, der gesandt ist, lebt also Jesus in einer beständigen Haltung des Hörens auf den Vater und der Betrachtung des Vaters. Weil er vom Vater gesandt ist, ist er dauernd im Hören. Was sagt ihm der Vater? Was soll er verkünden? Nicht aus sich selber. Nicht? Es ist ein unbedingtes Hören notwendig. Also für uns als Apostel, die wir evangelisieren heute, ist dieses Hören auf Gott wichtig. Wenn Sie, wir reden viel zu viel. Auch wenn wir mit Menschen sprechen, da reden wir viel zu viel an die Leute hin. Wir hören zu wenig auf die Menschen, um ganz tief hineinzuhören, was sie wirklich weinen, was sie wirklich für eine Not haben. Und dieses Hören kann in ihnen bereits das bewirken, dass sie gar nichts mehr sagen brauchen, wissen Sie? Und wichtig ist auch, was Jesus tut, den Vater betrachten im Gebet. Immer wieder diesen erbarmenden Gott, diesen liebenden Gott in der Schrift betrachten. betrachten. Und da Jesus gesandt ist, sind das Wort Jesu und das Wort des Vaters eigentlich gleich. Das ist dieses Wort bei Johannes 8,26, wo ich in der Vorstellung gesagt habe, vieles habe ich über euch zu reden und zu richten, aber der mich gesandt hat, ist wahrhaftig und was ich von ihm gehört habe, rede ich zur Welt. Nicht? Das Wort Jesu ist das Wort des Vaters. Und Jesus sagt nicht nur, was er hört, sondern auch, er bezeugt, was er sieht. Das ist dieses Johannes 3,11. Wahrlich, ich sage euch, was wir wissen, reden wir. Und was wir gesehen haben, bezeugen wir. Ihr aber nehmt unser Zeugnis nicht an. Also Jesus sagt nicht nur, was er hört vom Vater, sondern er bezeugt auch, was er sieht. Also deshalb sind Hören und Sehen die Quelle seines apostolischen Handelns. Und das muss es auch bei uns sein. Hören und Sehen. Sehen, wissen Sie, wie es in der neuen Enzyklika heißt, das Licht des Glaubens. Glaube ist dieses Wirken Gottes in uns, ist das göttliche Wirken in uns, das uns befähigt, tiefer zu sehen. Das heißt also auch in Schicksalsschlägen durchzusehen, dass da ein Gott der Liebe am Werk ist. Und kein Zufall. Dass ich nicht verzweifeln muss, wo andere verzweifeln in bestimmten Situationen meines Lebens oder auch in der Welt. Sondern dass ich wirklich durchschauen kann. Ich sag mal schauen. Ganz tief. Deshalb sagt auch Vincent Spallotti, der Glaube ist viel sicherer als die tiefste Erkenntnis des Verstandes. Der Glaube ist viel sicherer. Es ist dieses Durchschauen durch das, was der Verstand nicht mehr kapieren kann. Nicht? Deshalb sind Hören und Sehen die Quelle des apostolischen Handelns Jesu. Das Zeugnis wird aus dem geboren, was er hört und sieht. Das Zeugnis, das Jesus vom Vater ablegt, nicht? Wird aus dem geboren, was er hört beim Vater und sieht. Sehen und Betrachten des Vaters bestimmen also die Entwicklung des Auftrags Jesu. Das war Johannes 8, 38. Da heißt es, 8, 38. Was ich bei meinem Vater gesehen habe, rede ich. Und auch ihr, was ihr bei eurem Vater gehört habt, tut ihr. Er spricht zu denen, die den Teufel als Vater haben. Die tun das, was sie bei dem Teufel gehört haben. Und Jesus tut das, was er beim Vater gehört hat. Also Sehen und Betrachten des Vaters bestimmen die Entwicklung des Auftrags Jesu. Und das muss es auch bei uns sein, als Apostel in der Evangelisation. Jesus verliert nicht nur nie den Kontakt zu dem, der ihn gesandt hat. Das ist wichtig. Ich darf den Kontakt zu dem, der mich gesandt hat, nicht verlieren. Das ist Gebet. Das ist immer wieder im inneren Gespräch sein mit Gott, in der inneren Liebe sein, in der Verbindung sein und ihn bitten, dass er durch mich spricht und in mir spricht. Ja? Jesus verliert nie den Kontakt zu dem, der ihn gesandt hat. Wichtig für den Apostel heute. Er kommuniziert ständig mit ihm, nämlich mit dem Vater, und ist von ihm abhängig. In Johannes 15,5 heißt es, der Sohn kann nichts von sich aus tun, sondern nur, wenn er den Vater etwas tun sieht. Also das ist Johannes 5,19, Entschuldigung. Er kann nichts aus sich aus tun, nur, wenn er den Vater etwas tun sieht. Oder ein Satz, den er später den Jüngern wiederholt, das ist dann Johannes 15,5, getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Er konnte nichts tun ohne die Verbindung mit dem Vater. Getrennt vom Vater, nichts. Und so sagt er auch, getrennt von mir, denn er sendet uns, gibt uns die Sendung des Vaters, die er bekommen hat, auch uns. Nicht? Und deshalb, getrennt von mir, könnt auch ihr nichts tun. Da könnt ihr rennen und weiß ich was alles unternehmen. Es wird kein Glaube wachsen. Leben, göttliches Leben wird nicht vermittelt. Nicht drum gibt es manchmal viel, viel Staub im Reich Gottes, wo die Leute aufwirbeln vor lauter Aktivitäten, aber sie wollen selber was machen. Sie hören nicht auf das Wort des Vaters, sie schauen nicht auf die Werke, die der Vater durch sie tun will. Es gibt also eine Verbindung in der Beziehung zwischen Jesus und dem Vater und zwischen Jesus und seinen Jüngern. Unsere Beziehung zu Jesus, unser Hören auf ihn, muss genauso sein wie das Hören Jesu auf den Vater. Nach der Fußwaschung wendet sich Jesus an die Jünger und sagt: Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Johannes 13, 15. Der Vater spricht also zum Sohn. Der Sohn wieder übermittelt das Gesprochene vom Vater den Jüngern. Und die Jünger ihrerseits sind eingeladen, das Gleiche zu tun, es den anderen zu vermitteln. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. So wie der Vater zum Sohn spricht, er zu uns spricht, sollen wir zu den Menschen sprechen. Also die gleiche Botschaft. Und es gibt kein Wort Gottes, das wir nicht verkünden können. Manches wird die Welt provozieren. Aber wenn sie das Wort Gottes verkünden oder sagen, ob sie es jetzt mit ihren Worten tun oder ob sie es mit ihrem Leben leben, dagegen kann kein Mensch etwas unternehmen. Er muss sich ja dann direkt gegen Gott stellen. Nicht gegen sie, sondern gegen Gott. Denn sie vertreten Gott. Und sie leben das Wort Gottes. Und sie sagen das Wort Gottes, nicht ihres. Schauen Sie, so besteht nun die Sendung weiter fort, die aus der unendlichen Liebe und Barmherzigkeit Gottes des Vaters geboren ist und an Jesus gegeben wurde. Sie besteht fort. Sie wird ihm Sohn offenbart und entfaltet sich in Kirche und Welt durch die Kraft des Geistes in den Gliedern der Kirche. Das ist das Siegel des Geistes, das wir in der Taufe haben zur eigenen Heiligung und dann in der Firmung, wo wir diese Ämter bekommen haben, zu lehren, nicht Propheten zu sein, zu dienen, alles Mögliche. Das ist ein Amt, das jeder der Einzelne ganz persönlich dann entdecken muss, dass er in der Firmung als unauslöschliches Siegel bekommen hat. Es ist die Kraft des Geistes, der das, was der Sohn vom Vater empfangen hat, in Kirche und Welt weiter entfaltet. Dann ein drittes. Nun, wir haben auf Jesus geschaut, auf seine Beziehung zum Vater, sein Gesandtsein und damit auch seine Eigenschaften, seine Haltung. Und jetzt schauen wir Jesus und die Jünger. Als Gesandter, von Gott, vom Vater Gesandter, liebt Jesus die Jünger mit derselben Liebe, mit der der Vater ihn liebt. Wie mich der Vater geliebt hat, so liebe ich euch. Das müssen Sie überlegen. Genau so. Mit derselben Liebe, die der Vater den Sohn liebt, liebt Jesus uns. Das heißt, es ist die Liebe des Vaters durch Jesus zu uns, seinen Kindern. Und damit die Sendung, die Jesus vom Vater erhalten hat, bis zum Ende der Zeiten fortbesteht und nicht mit seiner Himmelfahrt endet, widmete er sich in den 3 Jahren seines öffentlichen Wirkens der Ausbildung der Jünger, damit diese wiederum zu Lehrern werden für andere. Durch die Jahrhunderte, durch die Jahrtausende, bis zur Wiederkunft des Herrn. In der Apostelgeschichte hören wir, dass sich die ersten Gemeinden immer wieder getroffen haben. Apostelgeschichte 2, 42. Und zwar immer zu 4 Dingen. Zur Lehre der Apostel, zum Brechen des Brotes, zum Gebet und zur Gemeinschaft. Aber zur Lehre der Apostel, nicht? Was Jesus sie gelehrt hat, haben sie wieder weitergegeben. Und diese Lehre der Apostel wurde wieder immer weitergegeben. Nicht? Beim letzten Abendmahl bestätigt Jesus selbst, nämlich: Ich heilige mich für sie. Johannes 17, 19. Ich heilige mich für sie. Für die, die seine Sendung weitertragen. Er heiligte sich ganz, damit die Jünger ihm ähnlich werden. Und damit sie das Werk der Erlösung in der Zeit weiterführen. Das Werk der Erlösung in der Zeit weiterführen. Und das ist unsere Aufgabe. Das ist unser Gesandtsein, unser Apostolat, Evangelisation. Doch diese Vorliebe Jesu bedeutet nicht, dass er sich von der Menge abwendet. Also, dass er sich nur noch diesen paar Jüngern zuwendet. Jesus hatte keinen festen Wohnsitz. Er hatte als Lehrer auch kein Schulhaus. Er lehrte, wie es heißt, in den Straßen. Er ging von Platz zu Platz, durch Städte, Dörfer, völlig hingegeben an das Werk des Vaters. Er verkündete allen das Reich Gottes und predigte die Umkehr. In Markus 1, 14. Nicht? Er verkündete das Reich Gottes und rief die Menschen zur Umkehr. Viele Menschen erfuhren durch Jesus Heilung ihrer Krankheit, also die Werke des Vaters, die er getan hat. So sehr, dass er von einer Menge der Geplagten praktisch dauernd umgeben war. Wissen Sie, wenn Sie heute sich diesem Auftrag stellen, da brauchen Sie gar nichts Besonderes tun, sondern in Ihrem Beruf, in Ihrer Berufung, an Ort und Stelle, wo Sie sind. Wenn Sie Christus erlauben, ja, dass er jetzt durch Sie handeln darf, wenn Sie das Siegel der Firmung ernst nehmen, dieses Amt, und je nach Gabe und Fähigkeit und übernatürlicher Gabe, nicht, wenn Sie das einsetzen, werden Sie merken, wie auch Sie bald von einer Menge geplagter Menschen umgeben sind. Wenn Sie nur ein bisschen, ich sage es ein bisschen, ja, sich öffnen für die Menschen, dass die Menschen spüren, man kann sie ansprechen, im Betrieb, in der Aufgabe, auf der Straße, beim Einkaufen, überall. Man kann vielleicht sogar zu ihnen ins Haus laufen. Je mehr die Menschen spüren, da ist jemand, der zuhört, da brauchen sie nicht viel können, da brauchen sie keine besondere Berufsausbildung dazu. Werden Sie merken, dass bald Sie, wie Jesus, von einer Menge geplagter Menschen umgeben sind. Menschen, die hungrig und durstig sind, auf die Wahrheit, auch wenn das alles so verschleiert vielleicht zuerst herauskommt. Durstig und hungrig nach dem Sinn des Lebens, das ist die Botschaft Jesu. Was ist der Sinn des Lebens? Wo komme ich her, wohin gehe ich? Das ist der Sinn des Lebens. Ja? Und Sie wollen bloß Ihren Glauben den Menschen dann sagen, wenn sie danach fragen. Nicht? Sie werden hungrig und durstig auf das Wort Jesu und auf Jesus selbst. Auch wenn sie es noch nicht ganz spannen. Aber das ist der Durst in ihnen. Und sie hatten den großen Wunsch, damals durch Jesus geheilt zu werden, die Leute damals. Sodass alle, die ein Leiden hatten, sich an ihn herandrängten, um ihn zu berühren. Markus 3, 7 bis 10. Herandrängten. Wenn Sie die Menschen, die Not sind, spüren sofort, wo Gott in einem Menschen sich ihnen zuwendet und öffnet ihr Herz. Wissen Sie, wir hier, auch unsere Mitarbeiter, die staunen oft, wie ihnen als fremde Menschen Leute ihr Herz vollkommen öffnen, damit man ihnen helfen kann. Nicht? Sobald ein Mensch spürt, das ist etwas, was sie nicht mit Worten ausdrücken können, auch nicht beschreiben können. Wenn die Menschen spüren, das nennt man Ausstrahlung, dass Gott in einem Menschen auf sie wartet, der ihre Not anschauen will, in ihre Not hineinkommen will, beginnen die Menschen sich zu öffnen. Schauen Sie, so geschieht Evangelisation. Das kann jeder von Ihnen. Nun, in diesem Abschnitt, den ich gerade zitiert habe, ist der an Jesus gerichtete Schrei der leidenden Menschheit in ihrem ganzen Elend eigentlich aufgezeigt. die vom Evangelisten Markus beschriebenen Szenen, er hat ja hintereinander diese verschiedenen Nöte der Menschen, die zu Jesus kamen, geschildert. Diese beschriebenen Szenen betont die Annäherung der Menschen an die Person Jesu, der gleichermaßen spricht und heilt, beides, spricht und heilt. Nicht? Und Jesus will dasselbe auch durch jeden von uns tun. Und sie brauchen sich da nicht irgendwie groß Gedanken machen, wie, wo, was. Einfach ihren Glauben ausdrücken. Nur lieben. Einfach lieben. Lieben heißt nicht Gefühle zu tun, sondern den anderen ernst nehmen in seiner Not. Den anderen in dieser Liebe anschauen. Beim Einkaufen, wo immer. Sie werden staunen. Den Menschen spüren lassen, du, ich habe Interesse an dir. Ich habe Interesse an deinem Heil. Einfach das spüren lassen. Aber ich muss dieses Interesse in mir wecken. Ja? Dass die Sendung vom Vater, die mir durch Jesus gegeben ist, dann tatsächlich bei Menschen ankommt. Nun, in dieser erlösenden Atmosphäre der Begegnung Jesu mit diesen notleidenden Menschen stieg Jesus auf den Berg, heißt es, und rief andere, ihn zu begleiten, um mit ihm zu sein auf diesem Weg zur Verkündigung der guten Nachricht vom Reich Gottes. Markus 3, 13 bis 15. Schauen wir mal jetzt auf dieses Erstieg auf den Berg, diese Erfahrung der Apostel mit Jesus. Auf einen Berg gehen bezeichnet in der Heiligen Schrift Einsamkeit, beiseite gehen, um zu beten. Bei Markus ist die Szene anders. Jesus hat nicht vor, die Menge in all ihrem Elend zu verlassen und irgendwie in die Einsamkeit zu gehen, sondern er geht langsam zu einem der Hügel, während die Leute ihm folgen. Und aus dieser erhöhten Stellung beginnt er ganz laut und namentlich Menschen herauszurufen. Nicht? Der Ruf ist ganz persönlich. Jeder von uns, der das Siegel des Geistes trägt, hat eine ganz persönliche Berufung. Aus der Menge der Leute, also die ihm folgten, beruft Jesus, und zwar, man kann sagen, geheimnisvoll. Warum der oder jener, weiß man nicht. Geheimnisvoll und feierlich einige. Markus beschreibt eine feierliche Szene, in der Jesus die 12 Apostel beruft, aus der großen Menge, ohne die Menge zu verlassen. Er ruft sie aus dieser Menge. Sie ist Zeuge. Nur mit einem kleinen Abstand. Fast, man könnte sagen, als ob er sich um die kümmern und sie mit seinem Blick umarmen möchte, die er ruft. Er beruft sie nicht in der Einsamkeit, sondern er ruft sie aus der großen Menge heraus. Er ruft sie auf der Höhe seiner Aktivität, inmitten der Menge, die also Hilfe von ihm erbittet, damit sie gleich spüren, wofür sie gesandt sind und gerufen sind. Berufen sein und gesandt sein gehört zusammen. Wir können nicht aus eigener Machtvollkommenheit Apostolat betreiben, Evangelisierung machen. Wir müssen berufen sein. Und das sind wir. Sie haben das Siegel des Geistes. Die Berufung. Und die Sendung. Der Geist ist es, der in ihnen wirkt. In ihrer Liebe zu den Menschen gegenwärtig ist und in ihrem Wort, auch wenn sie mit einem Menschen ganz einfach übers Wetter reden, weil man etwas anderes nicht reden kann, aber um ihm spüren zu lassen, du bist mir wichtig, ich habe Interesse an deinem Heil. Das heißt also, Jesus stieg auf einen Berg und rief die zu sich, die er erwählt hatte, und sie kamen zu ihm. Also Jesus rief die 12 Apostel. Sie waren also inmitten der riesigen Menge, in der es die Kranken gab, die Krüppel und jene, die klagten. Aus dieser Menge rief er sie. Nicht außergewöhnliche Leute. also jeden von uns, aus der Menge. Jesus rief die 12 beim Namen. Er gab ihnen auch ein Zeichen. Und sie verließen die anderen und kamen zu ihm. Sie sind also aus der großen Menge herausgetreten zu ihm. Also Jesus ruft mit Autorität, also mit einer Kraft, dass es den Gerufenen möglich macht, dem Ruf zu folgen. Er rief die, die er wollte. Das heißt in der Sprache, die, die er in seinem Herzen hatte. Jesus erwog dabei nicht die Eigenschaften des Einzelnen oder die Schönheit des Einzelnen oder die Anziehungskraft der Gerufenen. Das hat er alles nicht erwogen. Er hatte sie in seinem Herzen und er wählte sie. Nicht darum sagte der Pfarrer von Ars, das Priestertum ist ein Geschenk des Herzens Jesu. Nicht? Und so ist jede Berufung ein Geschenk des Herzens Jesu an die Welt. An die Welt, die Gott nicht kennt, noch nicht kennt. Nicht? Also er hatte sie in seinem Herzen und er wählte sie. Das dürfen sie ganz und gar auch auf sich beziehen. Das ist der Hintergrund bei Vincent Spallotti für seine Behauptung, jeder Getaufte und Gefirmte, jeder ist aufgrund schon allein der Nächstenliebe verpflichtet, sich um das ewige Heil des Nächsten zu sorgen, wie um sein eigenes. Nun, sein Handeln, das Handeln Jesu, basiert auf seiner leidenschaftlichen Liebe für die Seinen. Und deshalb ruft er sie. Er ruft sie, um sie noch enger an sich zu binden und dass sie ihm noch enger auch folgen. Also er ruft sie aus seiner Liebe zur ganzen Menge. Nicht so aus Liebe zu denen nur, sondern er ruft sie aus Liebe zu den anderen. Berufung ist immer Berufung für andere, nicht für sich selber. Nicht? So sind wir gesalbt zu Priestern, Königen und Propheten in der Firmung für die anderen, die Gott noch nicht kennen. Also sein Wort ist nicht nur eine Einladung, sondern ein Ruf, und zwar befehlend. Folgt mir nach, Markus 1, 16. Folgt mir nach. Auf hinter mich heißt sogar wörtlich. Ja? Nicht vor mich, hinter mich. Angesichts des Rufes verließen sie ihren Platz inmitten der Menge, um sich an die Seite Jesu zu stellen. Mit ihm zusammen bildeten sie unter den Jüngern die Gruppe der 12, denen er dann den Namen Apostel gab. Gesandte. Und diese neue Gruppe hing ausschließlich von Jesus ab, der ihnen sowohl Persönlichkeit verliehen hat, wie auch Daseinsberechtigung als Apostel. Er machte aus ihnen gleichsam die Gemeinschaft seiner engsten Freunde, seine neue Familie. Denken Sie an die Stelle in Markus 3, 34, als er in Kapernaum im Haus war, und da kamen deine Verwandten, Maria von Nazareth, und wollten ihn sprechen, nicht? Aber sie kamen nicht hinein, weil alles voll war. Und Jesus sagt, sie waren draußen. Er war mit den anderen drinnen. Also ein draußen und ein drinnen. Und er sagt, wer ist meine Mutter, wer sind meine Brüder? Und er schaute sie alle im Reise an, nicht? Die den Willen des Vaters erfüllen, die sind mir Mutter, Bruder und Schwester. Ja? Also das ist seine neue Familie, die den Willen des Vaters erfüllen. Also ihm folgen, die Sendung annehmen. Nun, in erster Linie rief Jesus die 12, um bei ihm zu sein, heißt es. Sie sollen bei ihm sein. Und bei ihm sein steht im Zentrum der Wahl. Und das ist jetzt für uns ganz wichtig, auch als Apostel, als solche, die evangelisieren. Das sind wir alle. Wir sollen bei ihm sein, denn ohne ihn können wir nichts, so wie er ohne den Vater nichts kannte. Er war immer beim Vater. Und darin wird die Wahl Jesu nun bestätigt, nicht? Dieses bei ihm sein. Es ist überraschend, dass das Ziel dieser großartigen Szene das Bei-ihm-Sein der Zwölf einig ist. Dass das Ziel dieser großartigen Szene das Bei-ihm-Sein der Zwölf. Physisch bei ihm zu sein, also ganz real, konkret. Sie zogen ja mit ihm. Oder auch mit dem Herrn zu leben, meint für diese Gruppe zuallererst einmal ihre Arbeit, ihre Familie, persönlichen Lebenspläne zu verlassen und sich dem zu unterwerfen, was der Meister vorschlägt. Also das heißt, unsere eigenen Pläne und Vorstellungen, vielleicht auch im Sinn der Evangelisation, vollkommen abgeben und hören, was Gott durch uns tun will. Durch die Situation, je nachdem, was sich ergibt, wo Menschen mich ansprechen, wo ich auf Menschen stoße. Jesus wird ihnen ihren Beruf oder ihre Arbeit geben. Er wird ihnen ihren Beruf und ihre Arbeit geben. Ich werde euch zu Menschenfischern machen, sagt er dann in Markus 1,17. Also ihre Familie ist jetzt die Gruppe der Jünger und ihre Zukunft ist Jesus anvertraut. Ihre Zukunft ist Jesus anvertraut. Das ist seine Sache. Und das heißt dann, und dann, um zum Predigen ausgesandt zu werden. Also bei Jesus zu sein, bedeutet nicht, irgendwie unabhängig die Initiative zur Evangelisation zu ergreifen, unabhängig von ihm. Sondern bei Jesus sein heißt mit ihm die Initiative zur Evangelisation zu ergreifen. Es ist immer er, der aussendet, um zu predigen und zu verkünden. Er sendet sie dann in alle Städte und Ortschaften, wo er selbst kommen wollte. Weil er das Zentrum dieser neuen Gemeinschaft ist, Christus. Er ist das Geheimnis des Reiches Gottes. Die Jünger, die Apostel, sind bei ihm, um ihn ganz genau kennenzulernen und das Leben mit ihm zu teilen. Das ist wichtig für den Apostel. So wie es Palotti gelebt hat, ganz mit Christus. Wo ist Paulus ausdrückt, ganz in Christus sein. Eigentlich nicht mehr ich lebe, Christus lebt in mir. Oder wie Palotti sah, mein Leben sei ausgelöscht. Das Leben meines Herrn Jesus Christus sei mein Leben. Nicht? Das Leben ganz mit Jesus teilen. Sein Interesse zu meinem Interesse machen. Das ist das Heil der Menschen und die Ehre des Vaters. Und da können wir ja mal überlegen, ist das schon in mir? Darf das wachsen? Fördere ich das in mir? Nicht? Oder sind das Dinge, die mir total noch fremd sind? Dann werde ich diese Sendung eigentlich nicht annehmen. Da habe ich sie noch nicht angenommen. Obwohl ich das Siegel des Geistes in mir trage. Nicht? Und das Heil der Menschen, die von mir abhängig sind, liegt im Risiko, weil ich die Sendung nicht annehme. Nun, die Zwölf wurden auserwählt, damit sie von Jesus lernen konnten, wie es bei Markus 1,22 dann heißt, bei Jesus lernen konnten. Später sandte er sie ja aus, um Glauben zu säen, auszusehen und die Erlösung in der Welt zu verbreiten, also die Menschheit, wie es ausdrückt, aus der Gefangenschaft von Sünde und Tod zu befreien, Markus 6,7, nicht? Sie zu befreien aus der Sünde, aus dem Tod, aus der Gefangenschaft. Nicht? Also, das ist der Heilungsdienst, der Befreiungsdienst, der Dienst der Verkündigung, das, was die Aufgabe Jesu war, was die Sendung Jesu vom Vater war, ist auch unsere Sendung, die Sendung der Kirche. Beides, verkünden durch Wort oder Leben, wie das Vatikanum sagt, für jeden Gefirmten. Aber auch zu heilen und zu befreien. Das heißt auch mit den Menschen beten, dass das Heil kommt, damit die Werke, die der Vater durch Jesus getan hat, auch er durch uns tun kann, durch jeden von uns. Wir sollten nicht auf uns schauen, denn wir können es nicht. So, wir sollten einfach mit einem Kranken, wenn er das bittet, auch beten. Jesus bitten, leg deine Hand auf ihn, schenke ihm dein Heil. Einfach Jesus bitten, ganz in Frieden und Ruhe. und es Jesus überlassen, was er tut. Die Werke des Vaters sollen uns bezeugen als Gesandte, so wie sie Jesus bezeugt haben als Gesandte. Auch seine Worte, die Wirkung seiner Worte sollen bezeugen, dass es die Worte des Vaters sind, denn unsere Worte bewirken keine Umkehr und kein Trost und kein Heil und keine Ruhe und kein Frieden oder Versöhnung. Nun, die erste Priorität ist nicht, Dinge für Jesus zu tun, sondern die erste Priorität ist, bei ihm zu sein. Man sagt von Palotti, ja, wir haben die Dinge alle schon einmal durchgedacht, Palotti war Apostel, weil er Mystiker war. Der Mystiker, der ganz in Gott lebt, der mit Gott lebt, nicht? Bei ihm sein ist die erste Priorität, um dann ihn durch mich handeln lassen zu können. Das Tun Jesu wird durch seine Jünger ausgeweitet, durch die Jahrtausende. Und von daher können wir verstehen, wie wichtig es ist, bei Jesus zu sein, um uns mit seiner Lebensweise und mit seiner Art des Handelns zu identifizieren, um seine Gefühle und Haltungen zu verinnerlichen. Denken Sie gerade auch, was die Aufgabe von Papst Franziskus ist, uns in die Einfachheit, Schlichtheit des Lebens Jesu zu führen, in diese Armut. Armut heißt im biblischen Sinne ist nicht eine zerstörerische Armut, denn diese Armut als tiefste Not müssen wir beheben. Ja? Wir müssen den Menschen helfen, dass sie zu essen haben, dass sie leben können. Sondern es geht um diese ganz tiefe Grundhaltung der Demut und Armut, die sich auch im Äußeren zeigt, in der Einfachheit. Nicht? In dem, was mir zum Leben notwendig gegeben ist, was mir dient. Mehr brauche ich nicht. Alles andere, wissen Sie, werden Sie auch spüren, hindert uns im Apostolat. Je mehr wir haben, umso mehr Zeit fordern die Dinge, die wir haben, die Pflege der Dinge, die wir haben. Je mehr wir haben, auch an, ja, vielleicht Ansehen und so weiter, umso mehr verlangen diese Dinge Zeit. Sie müssen überall Ehrenvorsitzender machen. Sie müssen überall dabei sein. Verstehen Sie? Je einfacher, schlichter Sie leben, umso mehr Zeit haben Sie für Evangelisation. Das muss uns auch mal einleuchten, was der Sinn ist. Ja? Alles, was über das Nötige hinausgeht, raubt uns Zeit und Kraft, die wir für Evangelisation brauchen. Überlegen Sie mal selber bei sich. Als Jesus verspricht, immer bei ihnen zu sein, und damit versichert er sie der Wirksamkeit ihrer Sendung. Der Wirksamkeit. Wenn wir bei ihm sind, ohne ihn können wir nichts tun, wird unsere Sendung Wirkung bringen. Und er betet auch zum Vater, dass er ihnen einen anderen Beistand schenken möge, den Heiligen Geist, der immer bei ihnen bleibt. In Johannes 4,15 und folgende. Und derselbe Heilige Geist, dessen Siegel wir es in der Firmung bekommen haben, für ewig, geht vor uns her und begleitet uns in unserer Sendung, das Reich Gottes hier auf Erden aufzubauen. Er geht vor uns her, er begleitet uns in unserer Sendung. Als Mitglieder, also der Vereinigung des katholischen Apostolates, das ist die Gründung Palottis, aber das gilt eigentlich für jeden Katholiken, jeden Gefirmten, nicht? Denn Palotti wollte ja diese Vereinigung gründen für die ganze Kirche. Jeder sollte eigentlich Mitglied sein. Jeder Katholik, jeder Priester, Laie, Ordensleiter, ganz egal wer das ist. Uns hat Jesus, also jeden hat von uns gerufen, bei ihm zu sein. Das ist das Erste, bei ihm zu sein. Wenn Sie, ich habe Ihnen am Anfang schon gesagt, manche meinen, Evangelisation ist unheimlich viel Aktionen machen, ja. Nein, zuerst bei ihm sein. Nicht alle, die Großes dann bewirkt haben, Jesus selbst, Johannes der Täufer, aber auch Menschen heute, die einen großen geistigen Einfluss auch heute haben, sind lange in die Wüste gegangen, haben sich zurückgezogen gehabt, waren bei ihm. Und dann konnte er, Jesus, durch sie handeln und sprechen. Und manche vergessen diese erste Priorität des Apostels, bei ihm sein. So wie Jesus beim Vater war, wie die Jünger bei Jesus waren. Und was bedeutet es heute, bei Jesus sein? Es bedeutet eigentlich, in unserem Leben Raum zu finden, dass wir sein Wort lesen, betrachten, nicht bloß lesen, betrachten, meditieren. Dass wir ihn in seinem Wort studieren, betrachten. Herr, wer bist du? Wie bist du? Was ist deine Eigenschaft als Apostel des Vaters? Denn du bist mein Vorbild. Also betrachten, wie er auch mit seinem Vater verbunden ist. Dass wir seine Handlungsweise genau anschauen. Wie hat er gehandelt? Seine Klugheit, sein Gespür, seine Barmherzigkeit, wie er mit Sündern umging und so weiter. Und so erlauben wir ihm, Apostel aus uns zu machen. Wir erlauben ihm, Apostel aus uns zu machen, wenn wir bei ihm sind. Also das heißt, in unserem Alltagsleben einfach wieder diesen Wandel in der Gottesgegenwart üben, immer wieder an ihn denken, uns mit ihm verbinden, Zeiten des Gebetes haben, wo wir nur bei ihm sind. Es geht nicht um die Masse der Zeit, je nach ihrem Beruf und ihren Möglichkeiten, sondern es geht um die Intensität der Zeit, dass ich Zeit habe, wo ich nur für ihn da bin. Auch wenn ich nichts fertig bringe, mit meiner ganzen Armut. Also ich beobachte ihn, ich schaue, wie ein Apostel sein muss, ein Gesandter. Und so erlauben wir ihm, Apostel aus uns zu machen und damit seine Sendung in der Welt fortzusetzen, indem wir sein Reich sichtbar machen. Und dann fünftens, Jesus bildet seine Jünger aus. Auf dem Weg lehrte Jesus die Jünger, indem er sich auf das in die Realität der Welt eingebettete Leben bezog. Ganz konkret, sein Herz war immer darauf ausgerichtet, das Reich des Vaters zu verkünden. Ist mein Herz immer, wenn ich einkaufen gehe, wenn ich im Betrieb bin, wenn ich in der Arbeit bin, wenn ich am Biertisch sitze, egal. Ist mein Herz immer darauf ausgerichtet, das Reich des Vaters zu verkünden. Deshalb muss ich nicht fromm reden, verstehen Sie? Sondern die Liebe den Menschen zeigen, die ich zu ihnen habe. Das Verstehen, das mich mit ihrer Not verbinden, einfühlen. In diesem Ausbildungsprozess wurde alles zu einer Gelegenheit zu lehren. Nicht? Jedes, alles. Jesus hat alles benutzt, alle Gelegenheiten, um irgendeine Lehre anzuknüpfen. Materielle Dinge hat er benutzt, nicht? Die Welt der Natur, nicht? Die ganzen Gleichnisse, die er bringt, nicht? Sind alle aus der Welt der Natur. Oder die Lebenssituationen der Menschen, die er dann benutzt hat, um dann gleichsam eine Lehre anzufügen. Die Schwäche der Jünger hat er benutzt, das Böse hat er benutzt und die Sünde und den Tod, um daran sofort ihnen ein gutes Wort zu geben. Ein Wort, das hineingesprochen ist in die Situation. Nicht? Wenn sie in den Situationen der Menschen eröffnet sich eine Möglichkeit, ihnen ein Wort der Liebe zu sagen, wo Gott benutzen kann, um Tieferes in den Menschen zu wirken. Oft rügte er sie wegen ihrer Hartherzigkeit, die Jünger, nicht? Jesus, die Jünger. Und er rügte sie auch wegen ihrem verschlossenen Geist, denken Sie an Markus 8, 17, nicht? Wo sie die Kinder nicht zulassen wollten und so. Und trotzdem, sie sind seine Freunde. Johannes 15, 15, vielmehr habe ich euch Freunde genannt, denn ich habe euch alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört habe. Also die Handlungen Jesu sind voll von Lektionen. In Markus 2, 1 bis 12 offenbart sich ihnen die barmherzige Güte Gottes, gerade mit den Kranken und Sündern. Das sind lauter Gleichnisse von Heilungen, nicht? Oder Beispiele von Heilungen. Eine andere sehr bezeichnende Handlung Jesu war die Fußwaschung der Jünger bei Johannes 13, 1 und folgende. Der Meister macht sich selbst zum Diener und bittet die Jünger, das Gleiche zu tun, bis zum Ende zu lieben. Das Gleiche zu tun, bis zum Ende zu lieben. Das ist das Wichtigste, die wichtigste Ausrüstung des Jüngers, das heißt des Apostels, dessen der evangelisiert. Die Botschaften Jesu sind gekennzeichnet durch das Gebot der Liebe, das charakteristisch für den Jünger sein muss, Johannes 13, 34 und folgende. Gebot der Liebe. Seine Art zu leben ist die größte Lehre, Matthäus 11, 29. Seine Art zu leben ist die größte Lehre. So ist auch, wie das Vatikum sagt, wir sollen das Evangelium verkünden durch unser Leben. Das Gebot der Liebe ist für alle Christen grundlegend, aber besonders für alle, die diese Siegel der Firmung haben, nicht? Und die Palotti angesprochen hat. Und er will alle ansprechen, sie alle. So kann man sagen, das Apostolat ist der Auftrag, die Erlösung zu verkünden. Das ist unser Auftrag. Apostel, gesandt. Die Erlösung zu verkünden. Die Erlösung, die die Liebe Gottes des Vaters anbietet. Die Erlösung, die in seinem Sohn Jesus Christus verwirklicht ist. Und die Erlösung, die der Kirche durch den Heiligen Geist anvertraut ist. Welcher sowohl im Herzen des Menschen wirkt, der Heilige Geist, denen, die diese Erlösung verkünden, auf irgendeine Weise, durch ihre Liebe, durch ihr Wort, durch ihr Leben, wie auch der Geist, der in ihnen wirkt, auch in denjenigen, die diese Botschaft empfangen. Der Geist wirkt in mir, dem Sprechenden oder Lebenden und in dem Hörenden. Das Evangelium zu verkünden ist nicht nur ein Auftrag, die apostolische Sendung Jesu weiterzuführen, sondern auch eine Anforderung des Lebens Gottes in uns. Dieses Leben Gottes in uns verlangt nach Ausbreitung. Es verlangt, zum anderen hinüberzukommen. Alle, die die Liebe Gottes durch die Gnade, die wir als Geschenk des Geistes erhalten haben, erfahren, werden Apostel des Reiches Gottes. Wir haben zum Beispiel die samaritische Frau, die Jesus begegnet. Sie ging sofort, um andere von Jesus zu erzählen. Ja? Sie ging von Jesus weg und erzählte. Und Maria Magdalena, die am Ostermorgen von Jesus, dem Auferstandenen, den Auftrag erhielt, geh und finde die Brüder und erzähle ihnen. Sie ging und erzählte den Jüngern, dass sie den Herrn gesehen hatte, und sie richtete aus, was er ihnen gesagt hatte. Und dieser Auftrag hat eine ganz besondere Bedeutung für uns alle. Merken Sie auch gerade für uns Frauen, für die Frauen. Jesus sendet sie zu allen Menschen, um ihnen die gute Nachricht der Auferstehung zu bringen. Sie haben eine besondere Gabe der Liebe. Eine menschliche Fähigkeit, eine mütterliche Fähigkeit zu lieben. Dieses Göttliche zu den Menschen hinzubringen, das Interesse am anderen. Ich möchte Sie einladen, dass Sie diesem Ruf des Herrn bewusst folgen. So wie Sie es können, aber auf Dauer. Und dazu segne und schütze euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Amen. Wir bedanken uns sehr bei Herrn Pater Burb, Gott, Quelle und Ursprung des Apostolates. Jesus Apostel des ewigen Vaters ist heute unser Thema gewesen, unserer Sendung Spiritualität. Wie immer gibt es diese Sendung auch auf CD 08323 9675 120, ist die Telefonnummer von unserem CD-Dienst. Dort dürfen Sie gerne anrufen. Wir schicken Ihnen kostenlos einen Mitschnitt zu. Auf www.hore.org gibt es auch die Sendung zum Herunterladen auf den Computer. Dankeschön fürs Dabeisein. Alles Gute, auf Wiederhören, sagt Ihnen Andreas Martin.